einfach, kompliziert?
Einfach kompliziert.
Man hat von ihnen schon mal gehört, sie vielleicht sogar im Regal stehen oder könnte sie zumindest innerhalb von Sekunden runterladen.
Mahlers 9. Sinfonie.
Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Ludwig van Beethovens Mr. Solemnis.
Die Romane von Heimito von Doderer und Robert Musil.
Die Werke von Arnold Schönberg und Karl-Heinz Stockhausen.
Aber man schreckt vor ihnen zurück.
Zu schwierig, zu lang.
Auf jeden Fall zu lang her.
Ich bin Philipp von Steinecker, Dirigent und Cellist.
Und ich bin Thomas von Steinecker, Schriftsteller und Filmemacher.
Wir sind Cousins und seit unserer Kindheit diskutieren wir, manchmal auch sehr kontrovers, über die Werke aus Literatur und Musik, die uns begeistern und beschäftigen.
In unserem Podcast reden wir in jeder Folge über ein Werk, das landläufig als sperrig gilt, aber an dessen Relevanz wir glauben.
Oder doch zumindest einer von uns.
Denn daran sind wir uns einig. Das Komplizierte wird einfach, wenn man dafür brennt.
Lieber Philipp, was ist das erste Wort, was dir einfällt bei Gustav Mahlers 9. Sinfonie?
Bei Mahlers 9. fällt mir das Wort existenziell ein. Mhm. Existenziell, weil es ist eine Musik, die so dermaßen ans Eingemachte geht. Und wo man sofort spürt, auch wenn man nicht unbedingt weiß, was hat dieser Mann da vor, merkt man gleich, es geht hier ums Ganze und es geht um die ganz großen Fragen. Und die Musik ist so kompromisslos und so höchst emotional, dass sich das sofort und mir sich so aufdringt, dieser Eindruck der Existenz.
Also bei hochemotional würde ich total mitgehen. Lustigerweise, und deswegen ist es auch eigentlich perfekt mit Mahler und seiner 9. Sinfonie, unserem Podcast einfach kompliziert zu beginnen. Mir war Mahler wirklich ganz lang, also sozusagen 40, 45 Jahre lang, war das wirklich so eine Gegenfigur, eine Hate-Figur für mich. Wirklich der Inbegriff von klassischer Musik, wie ich sie nicht mag. Und da spielten natürlich dann alle Klischees mit, die man bei Gustav Mahler seit Lebzeiten irgendwie mit sich rumträgt. Also Bombast ist das Erste. Immer over the top, da kommt das Emotionale. Also immer zu viel. Also zu laut vor allem, zu leise, zu viel Blech oder zu viel die Megaspannung, ja. Die dann das Effekthascherische, da denkt man dann natürlich auch 8. Symphonie, Symphonie der Tausend und so, ja, also all diese Klischees. Und das deswegen, ohne ihn mal richtig gehört zu haben, habe ich da eigentlich immer einen großen Bogen drum gemacht. Und als ich dann angefangen habe, ihn zu hören, war es mir tatsächlich zu kompliziert. Ich habe es nicht verstanden. Und seit ungefähr 5, 6 Jahren, es ist eine Liebesbeziehung geworden. Es ist, gibt es fast nichts Schöneres. Also es gibt Schöneres, aber es ist ganz oben bei mir. Ja? Und das Lustige ist, dass ja, es ist, ich habe das Gefühl, es ist ja jetzt wieder eine neue Malerrenaissance ausgebrochen. Es gibt ja keine Spielzeit, wo nicht exzessiv fast alle Symphonien von Mahler gespielt werden. Insofern einfach kompliziert.
Der Mahler ist wirklich angekommen und das ist sehr, sehr interessant, was du sagst, weil dieses Gefühl, was du also in diesen 40 verlorenen Jahren hattest, das war auch das Gefühl, was das Publikum zu seiner Zeit hatte. Also er war ja ein großer Dirigierstar und so weiter, aber seine Musik wurde eigentlich vollkommen abgelehnt, bis auf kleine Ausnahmen. Und die Leute hatten genau dieses Gefühl, das ist einfach zu viel, das ist irgendwie hysterisch, es ist genau zu viel. Und jetzt ist der Mahler da und hat auch seinen großen Konkurrenten Richard Strauss letztlich irgendwie überholt, kommt einem vor, wenn man so die Konzertprogramme sieht. Was meinst du?
Woran das ist eine gute Frage. Ich habe eine kleine Anekdote. Ich war ja mit dem Komponisten Karl-Heinz Stockhausen befreundet, der auch, glaube ich, eine Love-Hate-Relationship mit Mahler hatte. Und der hat mich auch gefragt tatsächlich mal, kann ich mich noch gut an den Moment erinnern. Thomas, warum meinst du, ist Gustav Mahler plötzlich so populär? Und ihm war es auch ein Rätsel, ja? Und das war so Ende der 90er Jahre. Ich glaube tatsächlich, also wenn man es jetzt oberflächlich betrachtet, kriegt man bei einem Mahler-Konzert wirklich das meistmögliche, was man von einem Konzert erwarten kann. Die ganz großen Emotionen, das große Orchester, die Länge, ja, also das macht die Sache auch so kompliziert. Wir reden über die 9. Symphonie, da sind wir bei 80, 90 Minuten, oder? Also, und es gibt noch längere Symphonien von ihm. Also man kriegt eigentlich, man bestellt etwas, ich sage es jetzt ein bisschen böse, ja, man bestellt etwas als Konzertgeher und bekommt dann wirklich ein 5-Sterne-Menü, zumindest vom Volumen her, so. Danach hat man das Gefühl, dass man wirklich, wirklich was erlebt hat und wirklich was bekommen hat. Und eben auch diese, es ist ja schwer, nicht emotionalisiert zu werden von Mahler. Also man spürt diese Hochspannung, ob man sie jetzt gut findet oder nicht, spürt man ja bei jeder Sinfonie.
Das ist doch hochinteressant, weil ich glaube, das stimmt ganz genau, was du sagst, diese langen Stücke, allein die Länge, also wenn man das so durchgesessen hat, dann. Und die meistens enden die dann ja auch mit wirklich
Katharsis oder so, ja.
Größter Katharsis. Da hat man das Gefühl, das hat mit einem was gemacht. Und das ist ein gutes Gefühl, auch wenn man vielleicht zwischendrin über längere Strecken nicht ganz bei der Sache war. Ist ja auch nicht leicht, sich durch sowas durchzukonzentrieren. Aber das macht was mit einem. Und ich glaube, dass das auch ein großer Grund ist, warum Mahler jetzt so beliebt ist, weil die Strauss-Stücke zum Beispiel, die sind dann immer alle nur so 30, 35, 40 Minuten. Und ich glaube, es ist auch noch was anderes, aber ich glaube, man merkt bei Mahler auch, dass da sehr viel dahinter ist und dass es auch um philosophische Inhalte geht, also um Inhalte, die das Leben betreffen, Leben und unseren Zustand als Menschen. Und das hat irgendwie sowas Verbindendes und
schon wieder zu viel. Ich gebe dir völlig recht. Ich glaube aber, dass du da sehr, sehr idealistisch denkst. Wenn man von der Tonsprache her denkt, ist das natürlich auch die Tonsprache zusammen mit der von Richard Strauss oder Richard Wagner, die, glaube ich, so den Sprung auch in die zum Beispiel in die Filmmusik geschaffen hat. Ja, es ist so, es ist modern, aber geht nicht über die Schwelle dessen hinaus, was man noch verstehen kann. Also es geht an die Grenzen der Tonalität und auch rhythmisch ist es sehr komplex. Aber es geht nie über das hinaus, wo jetzt der Normalhörer sagt, da bin ich draußen, ich kapiere das nicht mehr. Ja, aber es ist eben doch kompliziert. Und um jetzt beim Thema zu bleiben, wir haben uns ja die 9. Symphonie bewusst auch ausgesucht von den 9 oder fast 10, die er geschrieben hat. Die 9.
10.
10. unvollendet, aber von fremder Hand vollendet. Genau. Die 9. und da muss ich wieder sagen, die 9. war die Symphonie, die mich hundertprozentig für Mahler gewonnen hat. Also das war wirklich das Stück, was mich umgeworfen hat. Aber es hat sehr lang gebraucht. Ich wollte es ganz oft hören und habe es ganz oft gehört, und ich musste es auch oft hören, um es dann zu kapieren. Und lustigerweise, einfach kompliziert, das Komplizierte stellte sich als extrem einfach. Nicht simpel, sondern als einfach im Sinne von einleuchtend heraus, als ich es oft gehört habe.
Das ist aber ganz oft, finde ich, der Schlüssel, dass man Sachen einfach oft hören muss. Und das um es vielleicht zu beschreiben für die von euch, die das nicht, vielleicht noch nie eine Note davon gehört haben, könnte ja sein. Es ist eine teilweise extrem kontrapunktische Musik. Also es sind sehr viele Stimmen, die gleichzeitig passieren. Und das kann, also nicht immer, aber das kann natürlich auch überfordernd wirken im Moment. Und da hilft es oft, wenn man Sachen mehrmals hört, viel hört, weil man dann es schafft, verschiedene Stimmen auch gleichzeitig wahrzunehmen. Und am Anfang sucht man vielleicht so ein bisschen nach Halt, den man dann in der Überforderung nicht findet. Und den gibt's aber und den findet man dann. Und es sind eben auch nicht nur kontrapunktische Sachen, sondern es gibt eben auch Momente großer Einfachheit und großer Schönheit. Und ich finde immer, dass er das auch sehr toll balanciert, wie viel an fordernden Stellen und wie viel an Stellen, wo man sich auch gehen lassen und gehen und treiben lassen kann, er da einbaut.
Diese neunte Symphonie, ich glaube, das, was alle für Mahler auch einnimmt, also es ist ja nicht nur die Musik, es ist auch immer die Person des Künstlers und seine Biografie, die dahinter steht. Deswegen war ich auch sehr dafür, die neunte Symphonie auch aus anderen Gründen, aber auch deshalb zu machen, weil es für mich zum Beispiel unvorstellbar ist, dass er die in meinem Alter geschrieben hat. Ja, also er ist mit 50 gestorben. Ja. Er sieht auf den Bildern, sieht er immer, könnte man auch sagen, er ist 60. Aber er ist mit 50 gestorben und hat die Symphonie mit 48 geschrieben.
48,
ja. Und das ist wirklich unglaublich. Also und die Biografie ist deswegen auch so einnehmend, weil sie von großer Tragik geprägt ist. Gerade eigentlich kurz bevor er anfängt, die neunte Symphonie zu schreiben. Und darüber werden wir auch zu sprechen haben, was dann natürlich auch zu vielen Missverständnissen geführt hat. Ne?
Absolut, absolut. Ich denke, dass bei Mahler, also wenn man so seine Entwicklung auch sieht, um das so ganz kurz anzureißen, da gibt es diese ersten vier Symphonien, die teilweise auf so deutscher Frühromantik basieren, textlich auf diesen Wunderhorn-Liedersammlung von Brentano. So eine Art Weltflucht oder auch so eine Möglichkeit, mit dem ursprünglichen Volksgeist sich wieder zu verbinden, aber die dann immer sehr starke philosophische Inhalte auch haben, also stark beeinflusst, damals schon durch Schopenhauer, aber eben auch durch Nietzsche. Und wo er so so philosophische Entwürfe macht, also wie alles zusammenhängt, wo die Rolle des Menschen, die Rolle von Gott. Und das ist sehr weise in vieler Hinsicht und sehr, sehr persönlich auch. Also er schreibt da jetzt nicht so wie Richard Strauss irgendwie einfach den Zarathustra nach oder so, sondern er stellt sich da seine eigene Sicht der Dinge zusammen und baut dann so große Symphonien drumherum. Und das hat natürlich irgendwie so die, vielleicht wenn man so mit Ende 20, Anfang 30 ist dann und irgendwie merkt, ich bin jetzt nicht mehr 17, ich habe schon was verstanden im Leben und viel gelesen hat, dann wagt man sich zu solchen Thesen heraus, glaube ich. Und das hört man sehr, sehr stark in diesen Stücken. Die haben so einen Optimismus und auch so einen intellektuellen, philosophischen Optimismus, der toll ist und die sind wahnsinnig inspiriert natürlich. Und dann ab der fünften Symphonie fängt er an, es geht immer weiter auch um diese Themen natürlich, aber er fängt an, auch seine Biografie ganz stark in diese Stücke einfließen zu lassen. Also nicht nur zu sagen, das ist Gott, das ist die Welt, das ist der Tod, sondern auch, wo stehe ich hier und wie erlebe ich das? Er hatte dann eben kurz vor der fünften hatte er so eine Nahtoderfahrung. Das hat ihn wohl sehr ganz schön aus der Bahn geworfen und er hatte das Gefühl, er muss das alles nochmal neu denken. Und ab da sind seine Stücke so eine interessante, wahnsinnig, wahnsinnig attraktive Mischung aus Philosophie und Biografie. Und das bleibt dann eben auch so und eben natürlich auch in seiner letzten Veränderten, in der neunten Symphonie. Du hast es schon angerissen, deshalb ist Biografie so wichtig und wir werden darüber sprechen. Ich werde auch, ich weiß, du hast da ein bisschen Bedenken, aber ich werde auch versuchen, ein bisschen über die Philosophie zu sprechen, ein bisschen über den Schopenhauer, auch wenn das jetzt so ein bisschen prätentiös klingt, aber ich habe mich damit jetzt in letzter Zeit viel befasst und das ist tatsächlich auch fantastisch. Und mir hat das nochmal neue Wege zu dieser Musik und vor allen Dingen zur neunten eröffnet. Und da brenne ich natürlich auch darauf, das mit dir
und
mit allen zu teilen.
Ich werde natürlich fragen, inwieweit es das dann tatsächlich braucht zum Verständnis der Symphonie. Das stellen wir jetzt mal da,
absolut legitimste Frage
an, und gehen mal in die biografischen Vollen. Also Ich hab das Wort Tragik verwendet und das ist, ich glaube, es gibt wenige Biografien, wo sich die Tragik eines Lebens in einem Jahr so bald, wie bei Gustav Mahler 1907.
Ja. Vielleicht ganz kurzer Entwurf, nur in welcher Lebenssituation.
Naja, er ist eigentlich als Dirigent legendär, ja, in dem Moment. Und das ist, muss man vielleicht dazu sagen, er ist nicht als Komponist so weltberühmt, wie er heute ist, sondern eigentlich als revolutionärer Dirigent. Frage an dich als Dirigent, was hat ihn als Dirigent so revolutionär gemacht eigentlich?
Also ich will jetzt da nicht...
Ja, okay, nicht falsche Frage.
Aber sagen wir, er war berühmt dafür, dass er ein unglaublicher Perfektionist war. Er war äußerst emotional in seinem Dirigat, sehr, sehr einfallsreich in der Gestik anscheinend, also es gibt natürlich keinen Film davon. Aber er hatte eine Technik, die erstaunlich war und ein fantastisches Gehör. Und er war vollkommen kompromisslos, wenn es zur Interpretation kam. Und zwar bei aller Musik, bei seiner eigenen natürlich, bei den Klassikern, vor allen Dingen natürlich auch bei Richard Wagner, seinem großen Idol, aber auch bei Stücken, die er an der Wiener Hofoper als Direktor dirigieren musste, aus politischen Gründen und die er im Grunde verachtete, hat er trotzdem sich immer vollkommen reingeworfen. Und die Kunst und die Musik war für ihn wirklich eben diese heilige Kunst, bei der man einfach keinerlei Kompromisse machen durfte. Und das hat ihn bei Orchestern, sagen wir, maximal unbeliebt gemacht. Aber auch, die haben ihn natürlich bewundert, das schon. Aber
also dieses Hochemotionale, was man in seiner Musik findet, darf man mutmaßen, dass das auch ein Charakterzug von ihm war, ne?
Ja, wobei es sicher auch so ist, dass es so eine öffentliche Persona gab, die auch sehr hart und sehr sarkastisch sein konnte in der Probe, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Auch unglaublich großzügig. Und er konnte auch Sänger jahrelang unterstützen und wirklich zu ihrem Besten, mit Weitsicht zu ihren besten Leistungen bringen. Und dann gab es den Künstler, den komponierenden Künstler, Mahler, der äußerst sensibel war, ein Träumer in vieler Hinsicht, und ein wahnsinnig feinsinniger Denker und Empfinder seines eigenen Lebens, aber dass er immer auch so im Kontext der Allgemeinheit, glaube ich, sah, also so ein geteiltes Leid irgendwie. Und im Moment, also das, du hast es schon angesprochen, das Annus Horribilis 1907, war er eben, ich will es nur ganz kurz sagen, er war Direktor der Wiener Hofoper, das heißt die Top-Position der Welt hat er inne.
Schon seit 10 Jahren, oder?
Und schon seit 10 Jahren, ganz genau, seit 97. Und er hatte im Jahr davor seine große 8. Symphonie komponiert, eine unglaublich positive Kantate, kann man fast sagen, auf den Schlussszene von Faust 2, wo sich alles letztlich zum Guten wendet und das Weibliche ihn hinanzieht. Und es war das leichteste Stück für ihn zu schreiben und er war äußerst glücklich. Und dann kommt dieses Jahr.
Aber man muss dazu sagen, die 8. Symphonie ist da auch noch nicht uraufgeführt. Die wird tatsächlich erst nach der Vollendung der 9. Genau. Symphonie uraufgeführt und wird zu seinem größten Triumph
ein Jahr später,
zu Lebzeiten. Ja. Das ewig Weibliche hast du angesprochen. Da muss man auch auf Mahlers Frau natürlich eingehen. Eine der schillerndsten Figuren, weiblichen Figuren jener Zeit, Alma. Ich glaube, von allen heiß begehrt, als Schönheit berühmt, hochintelligent, komponiert auch selber, komplexer Charakter. Ich glaube, das variiert dann immer sehr stark, auf welcher Seite man steht als Biograf, ob man sie irgendwie als schwierig bezeichnet oder doch als eben für die Zeit sehr emanzipierte, selbstständige Frau. Also ich wage mir da kein Urteil zu. Also auf jeden Fall eine sehr selbstbewusste, starke Frau. Neben diesem, glaube ich, auch sehr, genau, sehr kleinen Maler, der nicht besonders groß war. Also auf den Fotos sieht das auch immer sehr, sehr ungleich aus, die beiden.
Er war wohl so 1,64 oder so, also nicht, und sie hat dann auch immer noch so riesige Hüte und also sagen wir, wie sagt man da, eine stattliche Erscheinung.
Eine stattliche Erscheinung, aber für die Zeit natürlich auch dem Schönheitsideal dieser Zeit entsprechend und zwei Kinder, zwei Töchter.
Genau.
Und da sind wir dann 1907 eben.
Vielleicht kann man noch hinzufügen, die Alma Schindler, wie sie mit Mädchennamen hieß, ist 20 Jahre jünger.
Ja.
Also er heiratet mit, ich glaube, 41 diese 21-Jährige oder 20-Jährige. Hm. Und sie ist zwar sehr, sehr stark, aber sie ist ihm natürlich unterlegen, weil er viel mehr gelesen hat. Es geht immer nur
intellektuell unterlegen.
Intellektuell ist sie ihm unterlegen. Ja. Nicht von der Intelligenz, aber einfach von der Bildung, ist ja logisch.
Und Lebenserfahrung und so weiter.
Und Lebenserfahrung natürlich. Und sie rebelliert dagegen. Also es ist eine komplexe Entscheidung, dass er sie heiratet. Und das geht auch ganz, ganz schnell, dass er ihr einen Antrag macht. Das hat auch andere Gründe, aber das würde jetzt zu weit führen. Und ja, sie kämpfen ein bisschen miteinander oder auch sehr teilweise. Und daher auch dann immer wieder diese, wie in der 8. Symphonie, das Weibliche zieht uns hinan. Das ist tatsächlich auch ihr gewidmet, weil er dann immer wieder sagt, okay, es ist zwar schwierig, aber es ist es so sehr wert, weil sie ist tatsächlich die Liebe seines Lebens und er wird ihr unglaublich treu bleiben und sie sein ganzes Leben lang verehren und ehren und schützen. Und er ist nicht die Liebe
ihres Lebens. Ich meine, man kennt sie unter dem Namen auch Alma Mahler Werfel und dann gab es noch Gropius. Also sie hat, es gab dann durchaus weitere, nicht nur Männer, sondern auch wirklich sehr illustre Gestalten, sehr faszinierende Persönlichkeiten, mit denen sie dann zusammen
also war. Klimt war in sie verliebt und also sie hätte jeden haben können.
Wer nicht, hat man das Gefühl, wenn man ihre Biografie liest. So, jetzt 1907, nicht chronologische Reihenfolge, aber vielleicht der größte Schicksalsschlag, den man sich vorstellen kann. Die junge Tochter stirbt an Scharlach. Dann, er verliert seine Stellung an der Hofoper. Man muss dazu sagen, er ist natürlich Jude und ist stärksten antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt.
Seit Jahren.
Die natürlich dann auch eine Rolle spielen bei seiner Entlassung. Ja. Also er verliert den Job. Du hast es gesagt, das wichtigste Opernhaus der Welt. 10 Jahre lang war er da.
Sein Traumjob auch, muss man sagen. Also
sein Traumjob.
Er ist diesem Haus unglaublich verbunden. Und er kann es aber, er kann dann letztlich nicht mehr, also das Orchester ist gegen ihn, weil er schwierig ist. Das Ensemble teilweise auch. Die Presse wütet gegen ihn. Und irgendwann verliert er die Unterstützung des Kaisers. Und in dem Moment, wo er das merkt, reicht er die Demission ein und die wird dann auch akzeptiert.
Also beruflich Katastrophe, Privatkatastrophe und dann drittens, als ob das nicht genug wäre, kommt die gesundheitliche Katastrophe hinzu. Bei ihm wird ein Herzklappenfehler festgestellt, was sozusagen, geht man wahrscheinlich heute medizinisch anders um, aber auch sowas wie ein früher oder später ein Todesurteil für ihn dargestellt hat. Ne?
So ganz so war das vielleicht nicht. Da fangen nämlich schon so die Mythen an.
Die Klischees und Missverständnisse.
Aber natürlich, Mythen sind natürlich auch, muss man sie auch erstmal verdienen. Aber die kleine Tochter ist also während der Sommerferien am Wörthersee krank geworden und innerhalb von 10 Tagen eben verstorben. Das brauchen wir jetzt gar nicht weiter zu beschreiben. Jeder kann sich vorstellen, auch jeder, der keine Kinder hat, kann sich vorstellen, was das für Eltern bedeutet, da auch hilflos irgendwie daneben zu stehen. Und die Alma erleidet am Tag nach dem Tod einen Nervenzusammenbruch und da kommt da rufen sie halt den Arzt dort aus Klagenfurt und der untersucht sie und sagt, ja klar, sie brauchen jetzt erstmal eine Kur und ist ja auch selbstverständlich. Und den Maler, dem hört er auch das Herz ab und der sagt ihm, na, auf das Herz brauchen sie auch nicht stolz sein. und er ist dann so schockiert und also nach dann dieser Beerdigung und so weiter sind sie dann zurück in Wien Also sie verkaufen auch dieses Haus sofort. Sie gehen da nie wieder rein. Und sie sind dann zurück in Wien und dann lässt er sich untersuchen von einem Spezialisten und der attestiert ihm tatsächlich diesen Herzklappenfehler, den er aber höchstwahrscheinlich schon seit der Kindheit hat, der einfach heißt, wenn man das hat, kann es zu einer Endokarditis kommen, also leichter als bei anderen Patienten, kann es zu einer Herzwandentzündung kommen, weil durch diesen Herzklappenfehler an der Stelle sowieso immer eine leichte Entzündung ist und Endokarditis war damals ein Todesurteil. Und man hat auch heute noch mit dieser Diagnose 20% mehr Chance, das zu kriegen. Deshalb hat der Arzt ihm einfach gesagt, sie müssen einfach ein bisschen aufpassen, dass sie sich nicht zu sehr verausgaben und so weiter. Und er hat aber, weil das auch unter dem Eindruck von dem Tod der Tochter so passiert ist, hat er das tatsächlich irgendwie als schlimmes Urteil irgendwie verstanden. Aber hauptsächlich wohl darum, weil er eben großer Spaziergänger, Radfahrer, Bergsteiger war.
Ja.
Und da Schwimmer, jeden Morgen im Sommer erstmal eine Stunde geschwommen und so. Und da hatte ihm der Arzt gesagt, das würde ich Ihnen jetzt erstmal raten, gar nicht zu machen. Und da ist ihm einfach natürlich irgendwie alles zusammengebrochen. Und ich würde jetzt mal das nach diesem einfach ein bisschen weiterspringen. Nach der Wiener Zeit hat er dann einen Vertrag angenommen an der Met in New York für eine 3-4-monatige Saison dort.
Die natürlich das, nicht die Met ist, die wir heute kennen, sondern genau, ganz anders die, Opernhaus war. Ne?
Die alte Met, aber trotzdem relativ hohes Niveau. Vor allen Dingen, ich glaube, er verdient in diesen 3 Monaten mehr als doppelt so viel wie in dem ganzen Jahr in Wien. Das heißt, es ist eigentlich toll. Er hat dann viel mehr Zeit zu komponieren. Und sie machen diese erste Saison dort. Sie sind da natürlich in Trance, die zwei, nach dem Tod der Tochter. Und sie fahren dann nicht zurück an den Wörthersee im nächsten Sommer. Maler komponiert ja immer im Sommer. Das heißt, der Sommer ist heilig. Sondern sie fahren dann nach Toblach. Das kennen sie schon von anderen Ferien und da haben sie ein schönes Haus gefunden. Da hat er wieder ein Komponierhäuschen im Wald, das ist immer für ihn ganz wichtig. Und da schreibt er das Lied von der Erde in diesem ersten Sommer nach dem Tod der Tochter. Und da könnten wir auch mal eine Folge drüber machen. Das ist auch ein wahnsinnig tolles Stück.
Ja.
Es geht im Grunde, natürlich ist es eine Verarbeitung des Todes.
Also ich glaube, das bekannte Stück ist eigentlich das letzte, der Abschied.
Der Abschied, genau. Und Es geht drum, was passiert mit uns nach dem Tod? Wie haben Leben und Tod miteinander zusammen? Wiederum hat er das Gefühl, schreibt er auch an seinen Lieblingsschüler und Assistenten Bruno Walter, der ja dann später auch ein großer Dirigent wurde, schreibt er ihm, wissen Sie, ich muss alle meine Gewissheiten, meint er jetzt so vom Lebensverständnis, ich muss das alles auf den Kopf stellen, das stimmt alles nicht mehr und ich muss alles neu denken und das sind so die ersten Schritte und da wendet er sich auch an so chinesische Texte, an buddhistische Gedanken, da ist auch viel Schopenhauer drin, aber genau, und das ist das. Und dann haben sie eine zweite Saison in New York. Da ist er immer noch auch an der Met, aber da gibt es schon Schwierigkeiten, weil da meldet sich ein neuer, junger Dirigent auf dem Plan, Arturo Toscanini, der ihn ausstechen will, was ihm letztlich auch gelingt, weil vielleicht auch Mahler nicht mehr die Kraft und also in diesem Moment seines Lebens nicht die Kraft und nicht den Ehrgeiz hat. Man hat das Gefühl, es ist ihm fast wurscht, dann soll der halt das machen. Und es wird aber für ihn ein Orchester gegründet, nämlich das New York Philharmonic wird für ihn in dieser zweiten Saison gegründet und er kann sich erstmals ganz darauf konzentrieren, Orchesterkonzerte zu dirigieren und ein Orchester so zu formen, wie er das will. Also er entscheidet, wer da mitspielt, er dirigiert alle Konzerte und er macht das. Und das ist eine Aufgabe, die ihm eigentlich auch sehr Spaß macht, muss man sagen. Und dann gibt es einen zweiten Toblacher Sommer und da entsteht diese 9. Symphonie. Jetzt haben wir es geschafft, in einer halben Stunde haben wir es jetzt geschafft.
Ja, aber ich glaube, man muss das wirklich alles vorher auch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Oder sagen wir mal, es kann nicht schaden, bevor man diese die Symphonie hört und bevor man sich ihr auch nähert, weil sie doch, Stichwort auch Länge, 80, 90 Minuten einfach eine Herausforderung darstellt. Und wenn wir in Toblach sind, vor uns steht ein Gebirge und man muss sich irgendwie den Weg auf den Gipfel und zurücksuchen. So kam mir das immer bei den Symphonien von Mahler vor und gerade bei der 9. Obwohl sie ja eigentlich auf den ersten Blick, auch im Vergleich zu den anderen Symphonien von Mahler, der ja auch oft irgendwie dann mal mehr als die gängigen 4 Sätze hat und auch in anderer Bezeichnung eigentlich auf den ersten Blick relativ konventionell wirkt, weil sie 4 Sätze hat. Da ist man schon mal erleichtert. Okay, überschaubar, aber und der erste Satz, was man eigentlich erwartet, ja, und der letzte Satz, das Adagio, so der langsame Ausklang. Und da beginnt es eigentlich dann schon überraschend zu werden, ja. Also langsamer Ausklang, jetzt wo ich sage, eigentlich seit Beethoven oder auch bei den anderen Sinfonien von Mahler erwartet man eigentlich ein triumphales Ende.
Aber es gibt endet den letzten Satz der dritten, da ist ein großer langsamer Satz am Schluss. Aber
sonst, also auch als Zuhörer erwartet man natürlich, ja. Und dann haben wir 2 schnelle, kürzere Stücke. Also die Ecksätze sind sehr lang, jeweils so 20 Minuten.
Also 27, fast eine halbe Stunde.
Hallo. Beide. Ja. Ja, aber also so wie eine ganze Sinfonie von Beethoven oder Mozart. Und dazwischen haben wir 2 schnelle Sätze, was auch eigentlich dramaturgisch sehr gewagt ist, 2-mal hintereinander so schnelle Sätze zu haben. Man muss tatsächlich, glaube ich, sehr lange suchen, bis man ein ähnliches Modell in der Musikgeschichte findet. Also das Einzige, was mir untergekommen ist, ist dann von einem Komponisten, den Mahler, glaube ich, gehasst hat, Tschaikowski, Pathetik, 6. Sinfonie. Ja, das hat ein sehr ähnliches Modell.
Also er hat den Tschaikowski nicht gehasst, er kannte ihn auch tatsächlich und er hat sich auch für Erd Onegin dirigiert. Er hat Onegin dirigiert in Hamburg und die letzte Oper, die er überhaupt dirigiert hat in New York, war neue Inszenierung von Pique Dame. Und das mochte er alles auch sehr. Die 6. Sinfonie, die hat er total abgelehnt.
Eben. Und lustigerweise ist sie jetzt äußerlich betrachtet dasselbe Modell. Ja. Also dramaturgisch durchlaufen wir eigentlich ähnliche emotionale Phasen wie in der 9. Sinfonie von Mahler. Natürlich ist was komplett anderes, aber es gibt eine gewisse Ähnlichkeit, zumal eben dieses Modell sehr ungewöhnlich ist in der Musikgeschichte. Ist es okay, wenn wir mal uns von Satz zu Satz vorarbeiten?
Absolut. Ich glaube, man kann, weil diese so Sinfonien irgendwie auch so, du hast gesagt, wie eine Landschaft oder auch wie ein Roman. Ja. Es gibt so viele Stellen, an denen man sich so entlang hangeln kann. Und ich bin jetzt noch nicht so ganz entschieden, wann ich meinen kleinen Schopenhauer-Einschub bringe. Ja. Aber vielleicht fangen wir mal an, das so ein bisschen zu beschreiben.
Lass uns erstmal den Einstieg suchen. Das ist ja bei der Wanderung auch immer das Entscheidende, dass man den richtigen Weg einschlägt.
Die Schlüsselstelle.
Und dann geht es schon nach oben. Ja, die Furt irgendwo im Wald.
Das Stück beginnt mit einzelnen Elementen, also ein herzschlagartiger Rhythmus in den Celli.
Ja.
Dann kommt ein Horn dazu, 2 Harfentöne aus der Ferne, so disparate Elemente, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, die sich aber ganz bald zu einer wunderschönen D-Dur-Welt zusammenfügen, die sofort von fast unerträglicher Schönheit ist. Es ist eine heile Welt und man hat gleich das Gefühl, das ist eine Erinnerung oder das ist ein Zufluchtsort, ein Sehnsuchtsort, irgendwie sowas. Und dieses wunderschöne, seufzende, absteigende Thema erst in den zweiten Geigen dann und wenn die ersten Geigen dann kommen, wird die Harmonie reicher und umarmt einen geradezu. Man fühlt sich...
Ich höre es gerade, ich habe es gerade im Ohr. Es ist
man fühlt sich hinreißend. Man fühlt sich aufgehoben und angenommen und dann brechen in diese D-Dur-Welt, brechen Probleme herein. Man hat das Gefühl... Das wirkliche Leben. Das Leben bricht darüber herein. Es kommt sofort irgendwie zu kampfartigen Szenen. Also man hört auch so Trompeten, Fanfaren. Die Musik ist ganz aufgewühlt, sehr kontrapunktisch plötzlich. Und er scheint auch irgendwie so einen Sieg zu erreichen. Aber es bricht dann so komisch ab, dass man merkt, es ist ein Pyrrhus-Sieg. Und er versucht dann diese Schönheit von vorher wieder herzustellen, das wiederzufinden. Es ist aber schwierig, viel schwieriger als am Anfang. Also er sucht viel länger, bis, aber dann, wenn er das dann wieder findet, ist es natürlich noch viel emotionaler. Der Satz funktioniert so wie in Episoden. Es kommt immer wieder zu, ja, solchen Einbrüchen oder Zusammenbrüchen, aus denen, ja, er immer wieder versucht, zurückzukommen. Und jedes Mal sind die Zusammenbrüche schlimmer und jedes Mal ist der Weg zurück länger und viel, viel schwieriger.
Und das fand ich das Faszinierende, wenn man das einmal kapiert hat. Also es ist ja, wie du gesagt hast, ist wie eine Variation oder wie eine Reihung, aber eigentlich ist es, basiert es immer auf demselben. Und du hast immer diesen Grundrhythmus, dam, 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 ja, ja. Und dann diese da, 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 dieses Seufzermotiv. Ja. Und eigentlich ist das viel mehr braucht er gar nicht. Ja? Genau. Viel mehr braucht er gar nicht. Und darauf baut er alles auf. Ja. Ist wie so eine Urzelle. Und das ist das Faszinierende, dass wenn man das erste Mal hört, 20, 30 Minuten, also ich war komplett überfordert. Und dann hört man es wieder und wieder und dann kommt man plötzlich drauf, es ist eigentlich aus total einfachen, einleuchtenden Elementen zusammengebaut und es funktioniert eigentlich sehr einfach nach dem Prinzip dieser Suche nach Schönheit, nenne ich es jetzt mal sehr oberflächlich, und dem Einbruch der Katastrophe.
Genau, es ist immer so A, also, B, A, B, ja. A, B. Und man hat, ich glaube, was irreführend sein kann als geübter Hörer, erwartet man in so einem ersten Satz die Sonatenhauptsatzform, das heißt Exposition, da werden zwei Themen vorgestellt, Durchführung, dann werden die irgendwie miteinander verarbeitet, bisschen verkompliziert oder mehr oder weniger, und dann die Reprise, wo die Themen vom Anfang wieder kommen, aber nach der Erfahrung quasi der Durchführung, und dann damit kriegen sie natürlich ein anderes Gefühl, eine andere Bedeutung. Ja. Und er gibt einem ganz oft dieses Reprise-Gefühl, eben weil er immer zu diesem Anfang zurück will und das da auch immer findet. Aber es ist keine, es ist keine klassische Sonatenhauptsatzform mehr. Und die erste Reprise passiert schon ganz bald. Und dann gibt es wieder ein Problem. Dann kommt die nächste Reprise, wieder ein Problem, die nächste Reprise. Und dann ist man, wenn man versuchte, das normale Modell wiederzuerkennen, ist man schon verloren. Während wenn man sich einfach entspannt und dieses AB-Modell verfolgt, dann so ein episodisches AB-Modell, dann kann man sich viel besser da durchhangeln. Das stimmt absolut. Am Schluss, bei der letzten Katastrophe, kommt es dann zu einem Trauermarsch. Er schreibt auch rein, wie ein Kondukt. Das Motiv, was du gesungen hast, was man am Anfang in der Harfe hört, bam, 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 hatten wir auch schon gehört als tiefe Glocken, irgendwie Totenglocken. Jetzt gibt es ein Kondukt, also hier wird was zu Grabe getragen. Und er schreibt auch rein, leb wohl, Jugend, Vergangene, Liebe, Verflogene, irgendwie sowas schreibt er. Also schreibt er in seine private Partitur, natürlich nicht in das gedruckte, ins Manuskript schreibt er das. Und dann plötzlich beim letzten Mal findet er nicht zurück in diese Erinnerungsschönheit, sondern er ist wie so ein Sprung, ganz eigenartig springt er in eine Episode, die nur einmal vorkommt. Man hat gleich das Gefühl, es ist Natur. Es ist eine Flöte, die so präludiert und ein Horn.
Es ist Flöte und Horn. Flöte und Horn. Das ist eigentlich fast meine Lieblingsstelle in dem ersten Satz, weil sie so, es ist auch verrückt, eine verrückte Kombination, Flöte und Horn.
Genau, also zwei Stücke.
Irrer Klang.
Also bei Horn denkt man natürlich gerne auch so an Natur und Flöte auch, weil Vogel und so weiter. Und es ist schön, aber es ist nicht in dem Sinn befriedigend. Die spielen so irgendwie komisch aneinander vorbei. Unglaublicher Kontrapunkt, aber eben nur zwei Stimmen. Das heißt, man kann ganz gut folgen, aber man denkt immer so, hören die sich überhaupt? Auch übrigens auf vielen Aufnahmen ist das auch nicht richtig zusammen. Finde ich auch gar nicht so schlimm, weil das passiert so parallel. Und mir kommt immer vor, hier flieht jemand in die Natur. Also kann es nicht mehr ertragen, rennt in den Wald. Und da ist diese Schönheit der Natur, die aber ja irgendwie auch eine gewisse Kälte haben kann. Kälte ist vielleicht schlechte Wort, aber weißt du, was ich meine? Es ist, die Natur ist einfach da, die hat jetzt kein Mitleid mit dir oder so. Die ist nicht für dich da.
Es hat nicht dieses Umarmende, die Wärme.
Und dann aus diesem, ganz unerwartet, kommt dann nochmal die Schönheit vom Anfang, aber in ganz reduzierter Form. Zwei Hörner in der Ferne, man hat gleich so Alpenpanorama, aber das Klischee, aber trotzdem toll. Und Geigensolo und diese Coda, von unendlicher, wirklich unendlicher Schönheit, also fast unerträglicher Schönheit. Und dann plötzlich endet das Ganze auf so einem Flageolettton, also ein kalter Ton ohne Vibrato, ganz hoch. Und man merkt, okay, es ist noch nicht der Schluss. Das geht hier noch weiter. Quasi alle Fragen sind offen. Und ja, und dann, dann kommt ein zweiter Satz, ein Scherzo-Ländler, wo ganz viele verschiedene, also Scherzo immer Tanzsatz in drei, ganz viele verschiedene Arten von Ländlern, also langsam, ersterbend, also so ein verlangsamender Ländler, derb, schneller Walzer, durchaus auch rauschhaft teilweise. Ein ganz eigenartiger Satz. Viele Leute empfinden das als sarkastisch, weiß ich gar nicht. Ich weiß schon, was die meinen.
Wobei man diese Art von Ländlersätzen kennt man natürlich auch aus den anderen Symphonien von Mahler.
Aber es ist krasser hier.
Du findest es krasser,
ich finde das krasser. Also es ist so, es ist natürlich auch eine Meisterschaft, also instrumentatorische Meisterschaft.
Ja.
Auch kontrapunktisch unglaublich toll gemacht. Ja, ja, da ist halt auch die Frage, was will jemand sagen mit so einem Ländlersatz?
Ja, was will er damit sagen?
Also natürlich, es ist ein österreichisches Idiom, es ist das Idiom seiner Kindheit, ganz sicher. Also es hat sicher so eine Erdverbundenheit. Es ist an anderen Stellen bei, also du merkst schon, das ist der Satz, mit dem ich am meisten auch noch irgendwie, wo ich am meisten noch ringe, um Bedeutung. Also
vielleicht ist die Frage, die man sich stellt, ist das Ganze ironisch oder du hast es sarkastisch genannt, gemeint? So als Ausstellen von irgendwas Derben, wie auf einem Gemälde, wo man so gewisse Charakteristika im Gesicht oder Physiognomien besonders herausstellt, karikiert, ja? Oder ist es tatsächlich ernst gemeint, so als das Wesen des Tanzes erkundend, ja? Wie siehst du das? Ist das eine Art Karikatur?
Ich glaube, das wird, habe ich schon öfter gelesen, dass das so interpretiert wird. Ich habe jetzt so viel auch Briefe von dem gelesen, vom Maler und über ihn. Und ich habe irgendwie ein ganz gutes Bild so von dieser Persönlichkeit. Es gibt da nämlich auch ganz viele Zeugnisse über ihn. Gerade bei der Kunst, die er selber schuf, spielt Sarkasmus, glaube ich, überhaupt keine Rolle. Dazu war der viel zu sehr Idealist und viel zu sehr auch von der, eben, ich habe es vorher gesagt, von der Heiligkeit dieser Kunst überzeugt. Also, dass der sich hinsetzt.
Aber um was geht es
genau,
dann?
Ich glaube, vielleicht ist ein guter Moment für den gefürchteten Schopenhauer.
Los geht's.
Einschub. Arthur Schopenhauer hat ein wichtiges Werk geschrieben, Die Welt als Wille und Vorstellung. Ein Werk, das Richard Wagner bis ins Innerste erschüttert hat.
Ja.
Und das dementsprechend Gustav Mahler schon in früher Jugend gelesen hat, weil er alles von Wagner wissen wollte. Und das auch ihn sein ganzes Leben begleitet hat. Er hatte immer seinen Schopenhauer dabei. Er hat regelmäßig darin gelesen. Und es ist ein Buch, also ich habe auch mal so als Jugendlicher eben auch wegen Wagner versucht, da reinzulesen. Keine Chance, also ich habe davon nichts verstanden. Und ich habe auch immer um Philosophie so einen Bogen gemacht, weil mir dieser ganze Jargon einfach zu kompliziert ist und so. Jetzt, letztes Jahr habe ich gesagt, jetzt reiße ich mich zusammen. Ich habe mir eine Interpretation geholt und ich habe das tatsächlich jetzt durchgelesen. Und ich möchte hier sofort diese Lanze brechen, euch allen das heiß empfehlen. Es lohnt sich wahnsinnig, nämlich ja, zum Verständnis von Mahler und Wagner und ganz vielen anderen auch. Aber es lohnt sich wirklich auch für mich selber hat es sich auch
gelohnt. Für einen selbst.
Okay. Ja. Sein Weltbild basiert auf zwei Prinzipien. Erstens, alles, was wir sehen, sehen wir durch unsere Augen. Also unsere Augen nehmen Licht wahr. Unser Gehirn formt diese Sinnesdata zu Bildern um. Das heißt, was wir sehen, sehen wir durch unsere Vorstellung und nur wir nehmen die Welt so wahr, wie wir sie wahrnehmen und deshalb nehmen wir uns auch als Zentrum dieser Welt wahr. Gleichzeitig gibt es dieses andere Prinzip, der Wille. Der Wille ist so eine Naturgewalt, also man sieht sie auf allen Stufen der Schöpfung, der Natur. also sagen wir Magnetismus oder also Erdanziehungskraft oder chemische Prozesse oder die Festigkeit von Stoffen und so weiter. Das ist alles schon Wille, aber natürlich dann auch in den Lebewesen der Wille zum Leben, zur Fortpflanzung und natürlich im Menschen, der komplizierteste Ausdruck dieses Willens ist, so geht es dann ganz viel weiter in die Sachen, die wir tatsächlich wollen, die wir erreichen wollen, wen wir lieben, wen wir, alles, was wir im Leben erleben, ist quasi von diesem Willen diktiert. Also wir werden hin und her geworfen zwischen Wollen. Dieses Wollen bedeutet Schmerz. Wenn wir aber alle unsere Wünsche immer erfüllen, dann sind wir gelangweilt und auch das bedeutet Schmerz. Das heißt, wir sind verdammt zu diesem Dasein zwischen Begierde und Erfüllung. Und damit hat auch zu tun, dass wir uns nicht im Moment wahrnehmen können, sondern dass wir quasi die Vergangenheit bereuen und uns Sorgen um die Zukunft machen, weil wir die ganze Zeit voraus, zurück denken, weil dieser Wille in uns so kämpft. Jetzt muss man, das ist jetzt noch ein bisschen kompliziert zu verstehen, Schopenhauer sagt halt, der Wille ist nicht was, was jeder für sich hat, weil das ja in der ganzen Welt ist und bis in die Naturgesetze hinein. Es gibt nur diesen einen Willen, quasi das, was Kant das Ding an sich nennt. Und dieser eine Wille beherrscht uns alle. Und da gibt es diesen Widerspruch, dass wir uns alle als Zentrum der Welt wahrnehmen, in Wirklichkeit aber gemeinsam Teil dieses allgemeinen Willens sind. Und weil man könnte ja auch sagen, gib dich einfach dem Willen hin, dann wirst du glücklich. Es funktioniert aber auch nicht, weil wir alle Teil desselben Willens sind. Und wenn sich einer dem Willen hingibt, heißt das, dass er anderen Nachteile bringt, anderen Schmerzen zufügt. Weil der aber Teil desselben Willens ist, fügt man sich wieder selber Schmerzen zu. Das heißt, das kann alles nicht funktionieren. Und letztlich sagt er, wir haben nur ganz wenige Momente, wo wir das vergessen können, dieses unser Leid, unser Lebensleid. Das ist in der Kunst, weil wir uns eben ganz auf eine Sache konzentrieren und vor allen Dingen in der Musik, weil die Musik ganz Wille ist, weil sie abstrakt ist und wir da quasi konstruktiv uns dem Willen hingeben können und wir da ganz glücklich sind. Und die andere Möglichkeit ist, dass man den Willen negiert. Das kann aber nur gelingen durch Askese, durch totale Aufgabe des Willens bis hin zur Aufgabe des Lebenswillens. Also dezidiert nicht Selbstmord, weil das ist ja auch wieder ein Wollen, dass man sterben will oder dass man den Zustand beenden will, weil er nicht erträglich ist, sondern wirklich, dass man es schafft, ganz loszulassen. Und
da merkt man, dass er Buddhist, genau, stark buddhistisch beeinflusst,
genau, war. Ja. Und diese Gedankenwelt, die treibt den Maler immer wieder sehr stark um und natürlich auch in Momenten der Krise. Und mein Zugang jetzt zu dieser 9. Symphonie ist, was ich am Anfang beschrieben habe, zum Beispiel dieser Herzschlag. Das ist, also da wurde oft auch gesagt, ja, da wusste er eben, das ist die Herzdiagnose und die Sorge, dass irgendwie dass irgendwie das Herz nicht halten wird. Ich glaube, das ist tatsächlich der Wille, so dieses Urgrundsein des Menschen. Und dann, und er hat zwei sehr, sehr wertvolle Hinweise zu der 9. Symphonie gegeben. Er hat zu Bruno Walter gesagt, er hat ihm geschrieben, soeben lege ich letzte Hand an meine 9. Symphonie. Sie ist eine recht günstige Bereicherung meiner kleinen Familie.
Der Meister des Understatements.
Genau, sie ist sehr ähnlich wie meine 4., nur natürlich ganz anders. Und bei der 4. hatte er gesagt, der erste Satz ist die ewige Jetztzeit. Und das ist so ein Schopenhauer Begriff. Das heißt, dass man es wirklich schafft, wirklich nur den Moment zu beachten und die Gegenstände vor sich ganz wahrzunehmen und quasi im Willen zu leben. Also nicht dieses ständige Kontrast zum Willen, sondern ganz im Willen zu sein. Das hat er versucht, im ersten Satz der 4. irgendwie zu komponieren. Über den ersten Satz der 9. hat er gesagt, die schreckliche Jetztzeit. Und das ist dann typisch Mahler, dass er so einen schopenhauerischen Gedanken nimmt und den aber auf sich selber anwendet und auf seinen momentanen Lebenszustand und nämlich beschreibt die Sehnsucht nach dem, was war, vielleicht die Kindheit oder ein Moment ein Moment vor der Tragödie vielleicht und gleichzeitig aber auch die Brutalität seines Gefühls, seines Alltags oder die Brutalität des Lebens überhaupt. Also die heile Welt der Kindheit, aus der man dann hinausgeschleudert wird ins Leben und die Kämpfe des Lebens und wo man immer wieder versucht, in diesen Kindheitsmoment zurückzukommen, weil man das ist ja auch psychologisch, wissen wir ja auch seit Freud, die Kindheit quasi informiert das ganze Leben und bleibt ein Rückzugsort, der immer schwerer zu finden ist und wo er dann letztlich irgendwie aufgibt auch, also wo er diese Jugend, wie er es dann schreibt, die Liebe und die Jugend zu Grabe trägt, weil die Psyche einfach sich nicht mehr regenerieren kann und vielleicht nur noch in der Natur kann er dann plötzlich zu so einem Moment der Ruhe und des Glücks finden, aber im Leben nicht mehr. Und dann in dieser Interpretation wäre dann der zweite Satz, könnte sein, dass man sagt, Tanz ist immer auch so ein Versuch zum Glück oder ein Versuch mit sich selber im Einklang zu sein. Das wäre dann eher so Nietzsche. Und was hier nicht so richtig, es gelingt teilweise, aber es gelingt oft nicht, weil die Tänze immer wieder abbrechen und absterben. Gleichzeitig sind es auch ganz, ganz viele verschiedene Tänze. Man könnte auch sagen, wir alle kämpfen, wir alle ringen damit, weil wir auch alle Teil desselben Willens sind. Weiß nicht, ob das so ganz glücklich ist als Interpretation. Das im Moment bin ich so an dem Punkt. Natürlich ist es auch, weil österreichisch, weil er wohnt dann halt das halbe Jahr in New York, aber Österreich bleibt das große Ding und das sind seine. Der nächste Satz ist nämlich ein ganz wilder Satz in zwei, also nicht in drei, kein Tanzsatz richtig, sondern so ein wildes Voranstürmen, ziemlich so geradlinig. Und man könnte fast sagen, irgendwie New York und Wien, also so seine beiden Lebensrealitäten, die da auch in so einem Clash sind, die aber beide natürlich dafür stehen, für das normale Leben, also das mondäne Leben, wo man als Mensch, nicht als Künstler oder als Empfindender ist, sondern als funktionierender Mensch. Und der dritte Satz ist wirklich in dieser Lesart reiner Wille, also wirklich der Wille, der dich vorantreibt. Dich vorantreibt und der dich einfach auch nicht loslässt. Und das ist und quasi egal, wo du bist, egal, wo du herkommst oder in welcher, du bist in dem gefangen und das Scherzo in der vierten Symphonie, auf die er sich ja bezieht, beschreibt den Tod, den Helden quasi mit seinem Geigenspiel auffordert, ihm zu folgen. Und das könnte natürlich auch in der neunten sein. Ein Bewusstsein, dass der Tod immer da ist. Es gibt da auch so Geigen- und Bratschensoli, ist auch eine interessante Vermakaberisierung dieser Idee. Und dann im dritten Satz, diesem wilden Willenssatz, ist ein wunderschöner, eine Insel der Ruhe. Und das wäre für mich so eine Vision, eine Hoffnung auf endlich Erlösung von diesem menschlichen Dasein. Das sind diese zwei Mittelsätze für mich.
Wenn man sagt, wie ist der Zugang zu dieser Symphonie? Einerseits drängt sich natürlich so das Biografische auf, das hatten wir besprochen, wobei das eben nicht ganz schlüssig ist, weil wir auch im Nachhinein natürlich ein Wissen haben, das Mahler nicht haben konnte, dass er kurz darauf gestorben ist, nehmen wir das so als das große Vermächtnis oder die Abschiedssymphonie wahr, was einfach nicht stimmt, wie du gesagt hast,
der konnte, 10. Genau. Symphonie. Also das war bei der Uraufführung, dachten die natürlich alle, das ist sein letztes Stück und das ist der Abschied und aber er war ist aber ging es, ihm gut.
Man kann das natürlich so im Sinne, dass das Komplizierte einfach wird, ist es, glaube ich, durchaus legitim zu sagen, man nimmt da so gewisse biografische Elemente wahr oder erkennt sie wieder oder meint sie zu erkennen, wie du gesagt hast, New York und Wien. Ich finde das schon sehr, sehr schlüssig, muss ich sagen, wenn man die beiden Sätze 2 und 3 nebeneinander hört. Dann gibt es den philosophischen Zugang, der natürlich schon anspruchsvoll ist, aber ein legitimer Zugang. Aber ich finde, was die letztlich für die Musik so wahnsinnig spricht und was warum sie so einnehmend auch ist, ist, es funktioniert einfach auch einfach nur als absolute Musik.
Natürlich, das muss auch so sein. Sonst könnte
die Gefahr ist so ein bisschen beim zweiten und dritten Satz, dass die sich ein bisschen kannibalisieren, habe ich immer das Gefühl. Also, der zweite Satz ist ja schon so, dass du dann quasi durchgetanzt bist und total erschöpft und dann kommt noch eins drauf und es ist auch, glaube ich, das weißt du viel besser als ich, als Dirigent schwierig, da nochmal Gas zu geben absolut, da eins draufzusetzen.
Absolut, ne? Dieser dritte Satz kann sich so ein bisschen totlaufen.
Ja, weil es auch so was Mechanisches genau. irgendwie hat. Ja, es ist wieder und wieder und es ist, ich weiß nicht, kompositorisch könnte man da vielleicht auch irgendwas blasphemisch kritisieren. Ich
es ist halt ein Rondo, so ganz sicher, also. Er wählt auch diese Rondo-Form. Ja. Auch interessant, als dritter Satz gibt es das nie. Rondo heißt, es werden dieselben Themen immer wieder wiederholt. Ja. Also deshalb denke ich, also die Unerträglichkeit nämlich des Willens, das passt auch so ein bisschen zu dem Gefühl, was man manchmal bei diesem Satz auch bekommt. Man muss auch sagen, er hat immer weniger preisgegeben an Inhalten. Und es ist ja absolute Musik, die so gedacht ist, dass man sie hört. Also er geht davon aus, dass das Gefühl so stark ist, dass sich das jedem mitteilt. Und das ist, glaube ich, das findet absolut statt bei diesem Stück. Lass uns ganz kurz noch den letzten Satz beschreiben.
Naja, ganz kurz, du bist gut. Das ist ja eigentlich so, ich würde sagen, der schönste Satz, den Mahler geschrieben hat. Vielleicht. Aber er ist auch, also subjektiv, aber es ist der schönste Satz, weil eben drei Sätze davor kommen. Also so isoliert zu hören, finde ich es schwierig, aber durch die Dramaturgie ist es überwältigend schön, aber eben so sanft überwältigend, weil es ja so ein Ausklang ist. Und auch wieder eigentlich total einleuchtend einfach komponiert. Also da gibt es ja, sind ja einfach so Wellen. Ja? Wenn man sich das bildlich vorstellt, ist es wie so ein Abebben. Ich meine, wenn man in der klassischen Gegenwartsmusik danach sucht, man findet dann Echos bei so Komponisten wie Arvo Pärt, würde ich sagen. Es ist so eine, ja, ich weiß, er hat nicht das Niveau, aber es hat sowas, ich glaube, es hat sofort irgendwas Spirituelles im Sinne von dass es das Materielle sofort überhöht oder darüber, man spürt sofort diese Ergriffenheit, ja. Oder das Existenzielle, wie du es genannt hast. Aber es hat auch sowas wie Vegetatives. Es ist ein Atmen.
Ja.
Eine Welle.
Ja.
Ja? Und das macht es so überzeugend auch als Kunstwerk. Es ist so wahnsinnig einfach, aber doch tief, wahnsinnig tief.
Er ist der Meister natürlich auch der Proportion, sodass man immer das Gefühl hat, das ist wohl gestaltet irgendwie. Er fängt diesen Satz an, jetzt muss man es kurz beschreiben, mit die Geigen spielen so ein riesiges Intervall, so ein Riesensprung. Wenn man das jetzt so interpretiert, so von der Partitur her, würde man sagen, okay, hier geht es irgendwie nach oben, gen Himmel oder so. Witzigerweise oder sicher, ganz sicher nicht zufällig, fängt der letzte Satz der neunten Bruckner, der letzte vollendete,
letzte vollendete Satz,
genau, der langsame Satz,
fast 1:1, ne?
Fängt genau mit diesem, also anderes Intervall, aber genau mit dieser Geste an. Und dann folgt bei Bruckner ein Choral, der sich dann in eine Apotheose der Gläubigkeit steigert, kann man sagen, und in vollkommenen Einklang mit Gott.
Also das muss eine bewusste Anspielung eigentlich
das
sein.
Das kann nicht anders sein. Also wir wissen auch, dass Mahler diese Partitur kannte. Der neunten Symphonie. Bei Mahler kommt dann auch sofort ein Choral, aber der bricht nach wenigen Takten ab. Und das finde ich dann so großartig. Also er macht diesen Mein Lebenszustand, dann die Schopenhauer-Problematik und dann wendet er sich quasi von Schopenhauer ab und sagt Gott, vielleicht bei Gott. Und der Satz hat ein Vorläufer in seinem Werk, nämlich der letzte Satz der dritten, der die Liebe Gottes beschreibt und der auch unglaublich triumphal endet, als quasi Krönung der Schöpfung. Und er bezieht sich auf diesen Satz, aber Gott lässt sich für ihn nicht mehr finden. Und das hat jetzt nichts mit Schopenhauer zu tun, weil Gott war für Schopenhauer nicht interessant jetzt als philosophische, ist ja klar. Aber für Mahler natürlich schon als Gläubigen und konfessionslos Gläubigen, muss man vielleicht sagen. Und der Satz beschreibt im Grunde, finde ich, so eine Suche zurück zu Gott. Also quasi, das Leben ist so schwer. Es sind diese Sachen vorgefallen. in seinem Leben, aber in so vielen Leben. Also jeder kann sich in dem wiederfinden. Und er versucht es, und diese Schönheit, die du beschreibst, das sind immer diese Momente, diese Choralmomente, die dann aber jedes Mal, jeder von diesen Chorälen bricht ab. Man kommt immer näher zu einem Höhepunkt, aber es bricht jedes Mal ab. Und dazwischen kommen dann so Momente, die ganz, nur so einzelne Instrumente, die so umeinander spielen, desolat und einsam. So einsam. Mhm. Und dann versucht es wieder. Es braucht alles immer Zeit, deshalb ist der Satz auch lang. Und dann setzt er wieder an und dann öffnet es sich und man denkt diesmal und wieder nicht. Und ein drittes Mal nicht. Und dann kommt diese unglaubliche Coda, für die Symphonie vielleicht auch berühmt ist, in der sich der Klang quasi auflöst. Also das Tempo wird immer langsamer, die Pausen werden immer größer, es wird immer leiser. Die Themen werden so langsam, dass man sie kaum noch erkennen kann. Es kommt ein ganz langsames Zitat aus den Kindertotenliedern. Sicher hier ein Zeichen auch für ihn persönlich. Ja. Geht es auch immer noch um den Tod der Tochter. Und die Musik schwankt immer noch zwischen Dur und Moll. Und ganz am Schluss, so zwei Takte vor Schluss, da sind schon so ein ganzer Takt Pause, wo man denkt, ist das jetzt zu Ende oder... Und dann setzen die Geigen noch...
Darf ich klatschen, ne?
Genau, dann setzen die Geigen noch mal an und dann kommen noch mal angedeutete Harmonie, aber nur noch so einzelne Töne. Und dann ganz am Schluss das Thema in der Umkehrung, in den Bratschen. Das heißt, es hat sich was getan. Dur, Licht. Und dann verklingt es in... Und das Komische ist, dass dieser Schluss von den... Hörern der Uraufführung und bis heute eigentlich als eine Beschreibung des Todes interpretiert wird, die quasi er komponiert seinen eigenen Tod. Es ist ein bisschen irreführend, dass er über diese Seite in der Skizze schreibt, leb wohl Schönheit, leb wohl Welt, lebt wohl ihr alle.
Okay.
Und hier kommt jetzt aber wieder, weil das kommt ziemlich plötzlich, also aus diesem letzten Moment der Einsamkeit kommt plötzlich diese Coda. Und das ist dann wieder genau das, was Schopenhauer beschreibt als die Negation des Willens, die man gar nicht so forcieren kann, sondern die kommt plötzlich. Also man kann sich durch Askese und durch Training quasi, durch die Reduktion des Willens darauf vorbereiten. Und plötzlich könnte dieser Moment kommen, in dem der Wille weg ist. Und das ist die einzige Möglichkeit für Mahler, aber wahrscheinlich für uns alle, zu einem vollkommenen Blau in Blau Himmelsglück. Und wenn Schopenhauer vorher gesagt hat, oder auch was für Mahler und für Wagner so wichtig war, dass Musik Wille, reiner Wille ist, dann und man da also Inhalte so total emotional wahrnehmen kann, weil man sich eben ganz hingibt, dann komponiert er diese Negation des Willens, bringt er uns so nahe, weil wir uns dem ganz hingeben können, weil es eben Musik ist. Es ist quasi ein Widerspruch in sich selber. Philosophie in Musik, gefühlte Philosophie, was ja auch widersprüchlich ist. Und das schafft er hier. Und für mich ist das eine der großen Leistungen der Menschheit, dieser Schluss.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Es ist vollkommen unrealistisch. Niemand kann diesen Zustand jemals erreichen. Ja. Aber er gibt uns den einmal für diese 5 Minuten. Können wir da drin sein und 5 Minuten glücklich sein und an nichts denken und nichts wollen und nichts müssen und nur sein. Und allein dafür muss man ihm schon dankbar sein.
Genau, aber man muss eben auch 70 Minuten davor haben, bis man dazu kommt. Die braucht es unbedingt. Man muss wirklich den ganzen Weg, man muss auf den Gipfel gehen und dann wieder zurück. Und dann sieht man das Rot auf den Felswänden und ist im Himmel.
Also ich danke dir, dass du da jetzt mir so zugehört hast, weil ich bin da jetzt so von überzeugt.
Ich weiß, es ist jetzt Schopenhauerianer geworden. ich bin noch nicht so. Ich glaube, es ist wichtig, dass man für diese Und da sind wir uns beide, glaube ich, einig, wirklich komplexe Musik, dass man da seinen eigenen Zugang findet. Und ich glaube, wir haben ja auch jetzt dargelegt, dass es eben diese verschiedenen Zugänge gibt. Ich finde den letzten Satz einfach so überzeugend. Da braucht es für mich gar keine, das ist einfach jenseits der Worte. Man versteht das sofort. Man braucht gar keine Erklärung mehr. Jetzt eine Frage an dich als Dirigent, der du das Stück jetzt oft dirigiert hast. Wie ist das eigentlich am Ende von so einer musikalischen Lebensreise? Ist man dann als Dirigent auch am Ende oder im Himmel? Oder wie verkraftet man sowas?
Ja, das lässt sich ganz schwer nur beschreiben. Aber man kommt dem wahnsinnig nahe. Und das nimmt einen natürlich total mit. Und das sind so die intensivsten Erfahrungen, die ich haben kann, quasi. Und ich glaube, dafür macht man das dann auch. Einfach für, es braucht so viel Vorbereitung und so viel Schmerz und so viel. Aber für diese Momente, das sind dann genau diese Momente, wo man sich mit dem so eins fühlt, weil man muss, natürlich, der Komponist ist da drinnen und dem will man ja auch dienen, aber im Moment der Aufführung macht man sich das ja auch zu eigen. Und wenn man sich da so drin wiederfindet, und das sind unglaubliche Momente. Das ist, also da versagen Worte tatsächlich.
Naja, klar. Man kann sich es als Nicht-Musiker und Nicht-Dirigent kaum vorstellen. Aber ich wehre mich immer gegen die 10. Sinfonie. Ich glaube, das kommt auch daher, weil die 9. so einen absoluten Schlusspunkt scheinbar darstellt. Also man kann sich kaum vorstellen, wie das dann noch weitergehen soll, wenn man in diesem Himmel angekommen ist oder in dieser Reinheit, ja. Und dann kommt die 10., die ja nochmal was ganz anderes ist. Darüber müssen wir jetzt nicht sprechen, aber ich glaube, das spricht auch für die 9. Und für die Monumentalität der 9., dass man sich danach als Hörer erstmal gar nicht vorstellen kann, wie hätte sich Mahler überhaupt da noch weiterentwickeln können oder wie hätte er weitergehen können, und er tat es aber, und deswegen ist die 10. eigentlich auch, gehört unbedingt auch auf die Hörliste.
Genau, die Lesart, dass der da irgendwie stirbt und dass man hier da den Himmel, das ist eben irreführend, weil dann, was soll dann diese 10. sein? Und das jetzt nur für die Hörer noch, nur, also 9. Sinfonie geschrieben, nächsten Sommer schreibt er noch eine 10., dann ist er nochmal in New York für eine 4. Saison und wird dann 1,5 Jahre nach der 9. krank im Februar und stirbt im Mai 1911, kommt dann zurück noch nach Wien, weil er nicht in New York sterben will, und stirbt dann quasi 2 Jahre später und eigentlich erst im Februar 1911, und die 9. ist 1909 geschrieben, konnte er wissen, dass er sterben würde. Also es ist sicher keine...
Es ist definitiv keine Abschiedssymphonie. Ne?
Lieblingsstelle? Hast du eine Lieblingsstelle?
Naja, wenn man die ersten 4 Minuten vom ersten Satz, entweder ist man dann gewonnen oder man hat für immer verloren. Also dann, ich glaube, da ist alles drin. In diesen ersten 4 Minuten, komplex eigentlich wie das Universum, das auf ganz einfachen Formen basiert und dann immer komplexer wird. Genauso ist es. Bei dir?
Für mich ist, ich habe es vorher schon gesagt, diese Coda vom ersten Satz einfach unfassbar schön. Und natürlich der Schluss. Wobei, das sind bereits Stellen, die einfach im Zusammenhang stehen müssen. Schöne Aufnahmen wollten wir kurz erwähnen.
Naja, neben deiner. Ja, also ich bin vorbelastet, weil ich dich natürlich in solchen Sachen auch immer frage, welche Maleraufnahme soll ich hören? Leonard Bernstein ist ja gilt als der große Maler-Renaissance-Wiederentdecker und war erst so auf dem Bernstein-Trip. Ich habe dich einmal gefragt, ich erinnere mich, du hast mir dann zurückgeschrieben, nur Abbado.
Achso, wirklich?
Ja, nur Abbado. Sehr, also da gab es dann keinen Zweifel mehr. Dann habe ich eben, wobei es ja 2 Zyklen gibt,
genau,
von Abbado, mit den Berliner Philharmonikern habe ich dann gehört, und das hat mich, ich meine, das spricht dann auch für die Aufnahme, das hat mich dann sozusagen bekehrt vom Maler-Hasser zum Maler-Jünger.
Vollkommen großartige Aufnahme. Ich möchte auch tatsächlich empfehlen, die frühe Abbado-Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern.
Okay.
Vor allen Dingen, obwohl die spätere reifer ist und so, aber da ist einfach der Sound der Wiener Philharmoniker ist einfach so großartig. Und das war halt die ich immer hatte, so als Teenager. Die liebt man dann immer besonders. Die Bernstein ist auch toll. tatsächlich. Und tatsächlich auch toll ist die Karajan, der das Stück ja auch zweimal sogar aufgenommen hat. Und die Bruno Walter, die erste, die es gibt. Und der Dirigent der Uraufführung.
Naja, und die Aufnahme von Philipp von Steinecker ist auch nicht zu verachten.
Wir haben sie tatsächlich auch aufgenommen. Wir haben sie auf den Originalinstrumenten aufgenommen. Und das gibt ihr vielleicht so ein bisschen Alleinstellungswert. Die lohnt sich auch, lohnt sich auch mal reinzuhören.
Und du wirst ja auch damit auf Tour sein jetzt demnächst. Also wir nehmen jetzt im Juni auf, das darf man ja sagen. Und ihr seid, glaube ich, mit eurem Orchester im August auf Tour
oder im September? Im September sind wir auf Tour mit der 9. Symphonie. Und zwar spielen wir in der Scala in Mailand. Wir spielen bei den Proms in London. Wir spielen in der Kölner Philharmonie, im Konzertgebau in Amsterdam, beim Brucknerfest in Linz, im Konzerthaus in Wien und in der Elbphilharmonie in Hamburg. Das ist das Mahler Academy Orchestra mit mir. Wenn ihr da Lust habt hinzukommen, dann freue ich mich natürlich wahnsinnig. Und wenn euch diese Folge gefallen haben sollte, dann würden wir euch bitten, uns zu abonnieren und auch vielleicht eine kleine Bewertung zu schreiben, weil dann helft ihr anderen Kunsthungrigen, Kulturhungrigen uns zu finden und natürlich erzählt es weiter. Wir sind ein Nischenprodukt und wir brauchen Freunde in unserer Nische. Shownotes, haben wir schon gesagt, wird es geben mit Bücherliste. Mhm. Und wenn ihr Anregungen habt oder Fragen auch, könnt ihr uns erreichen unter kontakt@einfach-kompliziert.com und das steht natürlich dann auch in den Shownotes. Beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal einer meiner absoluten Heroes, Heimito von Doderer. Ich musste neulich hören, dass Heimito von Doderer angeblich ein mittlerweile vergessener Autor ist. Was,
schockierend.
Das darf nicht sein.
Höchste Zeit für unser Podcast.
Ja, da werden wir nächstes Mal, also nächsten Monat, dann August, über die Wasserfälle von Sluni sprechen. Wenn wir beim Bergsteigen sind, ein weiterer Gipfelpunkt der Kunst und für mich der Literaturgeschichte.